Das mit dem Spenden war eher für die Heilsarmee gedacht, also nicht jetzt für die DLRG. Ja. Einfach, dass ihr das... Wir haben es noch nicht ausprobiert, es hält. Ja, genau, super. Das war die DLRG, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, das ist das Pendant zu der Schweiz, die SLRG, also die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft. Und ich war in meiner Jugend, also in meiner Kindheit fast, war ich so von 8 Jahren bis 15 Jahren war ich Mitglied bei der Lebensrettungsgesellschaft, also bei der DLRG. Und wir wurden ausgebildet zu Rettungsschwimmern. Das ist jetzt weniger so filminszeniert wie jetzt Baywatch. Also wir hatten blaue Badehosen angehabt, nicht die roten. Und es war nicht ganz so spannend, das Ganze. Aber trotzdem haben wir immer wieder so Übungen gemacht, wo wir lernen mussten, Ertrinkende zu retten. Und Ertrinkende, wir haben so Puppen mit Wasser gefüllt und haben die durchs Wasser gezogen. Wir sind in Kleidung ins Wasser gesprungen, damit wir merken, was das für ein Gewicht hat, wenn jemand zum Beispiel mit Kleidung ins Wasser fällt und wenn man den retten sollte. Solche Sachen haben wir gemacht, wir haben Wettbewerbe gemacht und wir haben immer so einen Ausbilder gehabt, der hat mit uns geübt und hat gesagt, hey Jungs, wenn jemand ertrinkt, dann ist das so, dass der extreme Kräfte entwickelt. Also der geht auf euch zu und nimmt euch sozusagen als Rettungsring, euch persönlich und zieht euch einfach entsprechend nach unten. Und bei dem Ertrinkenden, dem musst du eigentlich sagen, der kann nur gerettet werden, wenn er loslässt. Also wenn er dich loslässt. Und das haben wir immer so praktiziert. Das heißt, wir sind auf den Ertrinkenden, also unseren Ausbilder zugeschwommen. Das war so ein Bär von Typ. Ich war ungefähr so und so. Und dann hat er einen gepackt und dann ist er im Schwimmbad runter auf 3,50 Meter mit einem. Und dann hat er einen nicht losgelassen. Da gab es so gewisse Befreiungsgriffe, die man lernen musste. Es gab so einen Griff, wo man hier zwischen dem Daumen drücken musste. Das tut dann relativ weh. Das könnt ihr dann daheim mal ausprobieren beim Partner. Das ist noch lustig. Dann gab es noch so den Griff, wo man die Nase ist sehr empfindlich da unten, wo man mit Kraft die Nase wegstößt. Und ich glaube, ich habe unserem Ausbilder ab und zu mal wehgetan, aber das war so sein Ziel. Weil er gemerkt hat, hey, wenn jemand ertrinkt, der hört nicht einfach auf, sondern da müsst ihr wirklich mit Kraft daran arbeiten, oder? Und so, so habe ich mein Lebensrettungsabzeichen näher bekommen. Ich musste glücklicherweise noch nie jemanden retten. Bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich das nicht musste. Aber für uns ist das, also für mich ist so das Bild geblieben, dass der Ertrinkende, damit ich ihn retten kann, dass er loslassen muss. Und wir haben heute hier einen Rettungsring mitgebracht. Also Erika hat uns den freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Hat mir eben gerade noch erzählt, wie sie den gestern mit dem Velo transportiert hat. Das muss super ausgesehen haben. Also heute will ich nicht ins Schwimmbad gehen, weil der wäre heute hier. Und so der erste Entwurf von einem Rettungsring, wir haben mal so ein bisschen gegoogelt, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann, das ist von Leonardo da Vinci aus dem 15. Jahrhundert, hat er damals schon so ein Bild oder eine Illustration gezeichnet, was ein Rettungsring darstellen sollte. Heute findet man das eher, sage ich mal, im Freibädern, in Schwimmbädern, aber auch auf Schiffen. Also auf dem Schiff ist es, glaube ich, ist es Pflicht, da musst du einen Rettungsring dabei haben. Und der ist oftmals noch mit dem Namen von dem Schiff betitelt und mit dem Heimathafen. Also es ist eigentlich noch ganz, ganz lustig, wie das dann nachher dran steht. Und so ähnlich haben wir das nachher hier auch gemacht.
Also mir gefällt das Bild. Mir gefällt das Bild, dass wir alle auf dem gleichen Schiff sind, nämlich in der Heilsarmee. Dass wir alle den gleichen Rettungsring haben. Nämlich Jesus. Und unser Heimathafen, das ist Gott. Mir hat das Bild mega gut gefallen. Gott hat uns nämlich in Jesus Christus, in ihm seinen Rettungsring zugeworfen, der uns das ewige Leben schenkt. Wir wollen gemeinsam Johannes 3, 16 bis 17 sprechen. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Die ganze Botschaft können wir eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Nämlich, du bist von Gott geliebt, egal wie du bist und wer du bist. Wenn wir uns dem auch immer bewusst wären, dann würde es uns davor bewahren, zu sinken. Wir würden nicht so schnell untergehen. Und gerade dann wirft uns Gott einen Rettungsring zu. In dem Moment können wir uns entscheiden, ob wir den Rettungsring annehmen oder nicht. Der Rettungsring, also Jesus, der ist einfach immer für uns da. Doch manchmal denken wir, wir schaffen es alleine. Und dann könnte das ungefähr so aussehen mit unserem Rettungsring. Der ist dann vielleicht in so einem Kasten drin, einfach nicht mehr verfügbar, weil wir es nicht wollen. Es ist übrigens mega anstrengend, im offenen Wasser zu schwimmen und sich über Wasser zu halten. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch schon. Im freien Gewässer zu schwimmen. Das ist mir mal passiert mit meinem Sohn Leon. Es ist schon ungefähr 10 Jahre her. Er war ein kleiner Bub, 8-jährig. Nein, 6, 7, so. Er war ein richtig guter Schwimmer. Er hat den Schwimmkurs gemacht und ich habe gedacht, boah, lass uns doch mal zum Heidsee, in die Lenzer Heide fahren. Und ihr seht, das ist ungefähr von dem Steg bis zu diesem Floß vielleicht 50 Meter, so 2 Längen im Schwimmbad. Ich habe gedacht, das machen wir, ist doch toll, du kannst schwimmen und das hat geklappt. Sind wir auf der anderen Seite angekommen, also auf dem Steg, hat das Wetter umgeschlagen. Auf einmal wurden die Wolken ganz duster und es wurde windig, es gab sogar richtige Wellen auf dem Wasser und wir wollten schnell zurückschwimmen. Auf dem Weg retour, na ungefähr auf der Höhe, sagt mein Sohn, Mama, ich kann nicht mehr schwimmen. Es ist meine Verantwortung gewesen, die richtige Schwimmhilfe dabei zu haben. Er ist ja noch ein kleiner Junge, aber ich hatte es nicht dabei. Und das Einzige, was mir einfiel, ihm zu sagen, hey, du kannst schwimmen. Ich habe ihn einfach am Arm gepackt und er immer, nein, Mama, ich kann nicht schwimmen. Und ich sage, du kannst schwimmen. Nein, ich kann nicht schwimmen. Das ging ungefähr 4, 5 Mal hin und her. Und ich wusste, so, jetzt muss eine Lösung her. Ich bin nämlich kein Rettungsschwimmer, mein Mann war nicht dabei. Leider, ich hätte ihn gern dabei gehabt. Am anderen Ufer habe ich gemerkt, da hört mich niemand, da sieht mich niemand, das ist schon viel zu duster, es ist viel zu weit weg, das Ufer. Also schaue ich zum Floß und sehe da 2 Männer stehen. Und diese 2 Männer, die haben das beobachtet. Einer war richtig kräftig von denen und sie schauten uns an, so von Weitem. Und ich rief einfach um Hilfe, weil ich hab keinen Griff gekonnt, wie ich jemanden abschleppen muss. Sie haben sich kurz besprochen und dann sind die beiden ins Wasser. Der eine hat Leon auf den Rücken genommen, was jetzt vielleicht auch nicht ideal war, aber es war mega anstrengend für ihn. Er ist bis zum Ufer ist der geschwommen. Der Kollege nebendran und hat immer wieder gesagt, hey, kann ich dir helfen? Schaffst du es noch? Soll ich dich ablösen? Und so ist Leon wirklich an Land gekommen. Mega, ich fand es mega cool. Ja, also ich bin auf jeden Fall Gott mega dankbar, dass er mir die 2 Männer geschickt hat, denn für mich war es ganz klar so. Wenn wir die Rettung annehmen, dann toben die Wellen vielleicht um uns herum. Aber wir fühlen uns sicherer und wir wissen, dass wir nicht untergehen. Und bei der nächsten Welle wirft uns das auch nicht so schnell wieder aus der Bahn. Und wer sich des Rettungsrings bewusst ist, der kann von allem loslassen, sogar von sich selbst. Vielleicht halten wir uns aber noch an einem Baumstamm fest und müssen diesen erstmal loslassen, um den Rettungsring greifen zu können. Erinnern wir uns doch an die Jünger, welche alles losgelassen haben, um Jesus zu folgen. In Lukas 5,11 steht nämlich, sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Ja, sie ließen alles zurück für diesen einen Rettungsring, für Jesus. In Matthäus 19,16-26 gab es aber auch einen jungen Mann, der Jesus fragte, Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? David wird jetzt sagen, Klammer auf. Was muss ich tun, um den Rettungsring zu bekommen? Klammer zu. Jesus entgegnete, wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Welche denn? Fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. An all das habe ich mich gehalten, sagt der Mann. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, das heißt, wenn du Gott wirklich gefallen willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein ganz großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes himmlisches Reich kommt. Darüber waren die Jünger entsetzt und fragten, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Der junge Mann wurde von Jesus aufgefordert, zu überprüfen, ob seine Behauptung stimme, er hätte sich an die Gebote gehalten. Aber besonders ging es um das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber der junge Mann konnte sein Reichtum nicht loslassen, er konnte nicht teilen. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde, wenn Jesus morgen vor meiner Türe steht und sagt, komm, lass alles los und folge mir nach. Also ich kann den Mann gut verstehen. Aber ist es nicht beruhigend zu wissen, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich? Jesus sagt übrigens nicht, dass ein Reicher nicht gerettet werden kann. Er sagt nur, dass es für einen Reichen schwieriger ist, da ihm seine persönliche Not nicht so schnell bewusst wird wie einem ärmeren Menschen. Gott selbst weiß, was es heißt, loszulassen. Wie muss es für Gott gewesen sein, als sein Sohn Jesus vom Thron aufstand, sein königliches Gewand und das Zepter ablegte und den Thronsaal verließ, um seinen Auftrag auf der Erde wahrzunehmen? Wie war es für Gott, als er seinen einzigen und geliebten Sohn hingab? Es muss ihm fast das Herz zerrissen haben, als er gemerkt hat, wie die Menschen mit ihm umgegangen sind. Und Gott griff nicht ein. Er ließ es zu, weil er einen einmaligen Plan hatte, den er konsequent umsetzte. Nämlich die Erlösung der Menschheit. Philipper 2 schildert die unglaubliche Erniedrigung, die Jesus auf sich nahm. Nicht nur sein Vater, auch er selber war bereit loszulassen. Sogar sein Leben. Er bestand nicht auf sein Vorrecht, die er im Himmel hatte. Jesus ließ zu, dass er verachtet und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er unterstellte sich ganz dem Willen des Vaters. Ja, weil Jesus bereit war, loszulassen und losgelassen zu werden, konnte der Vater ihn nämlich erhöhen. Philipper 2,9 beginnt nämlich damit. Darum hat Gott ihn erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Ich sag's nochmal. Darum hat Gott ihn erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Alle Eltern unter euch, ihr wisst ja, wie das ist, loszulassen. Die Kinder kommen in den Kindergarten, irgendwann kommt die Ausbildung, dann machen sie vielleicht mal einen Führerschein oder fahren alleine die Ferien. Man muss loslassen lernen. Aber wie ist das eigentlich so ganz praktisch? Wie kann ich persönlich lernen, loszulassen? Und Gott zu lassen. Michael, weißt du, wie das geht?
Ich muss erstmal meine Maske loslassen. Da habe ich gerade noch ein Problem dran. Ich habe die irgendwo eingeklemmt.
Jetzt hängt sie mit. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Entschuldigung, nein, ich weiß es auch nicht. Aber, jetzt habe ich was vergessen, Entschuldigung. Aber ich habe ein Buch gefunden von der Marie-Louise Brun-Bruni. Das ist eine österreichische Missionarin in Uganda. Und die hat so ein wunderschönes Wortspiel für ihr Buch. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, aber eins davon heißt Lola Gola. Ich weiß nicht, kann sich jemand vorstellen, was das heißen könnte? Yes, alle schon gelesen, super. Genau. Das ist genau das. Loslassen, Gott lassen. Ich finde das noch ein cooles Wortspiel. Gerade wo in der Schweiz, wo man eh alles abkürzt, oder? Lola, Gola. Loslassen, Sandra hat es eben so schön erwähnt, wer Kinder hat, oder wir waren selbst ja auch mal Kinder, weiß das, loslassen ist nicht uns angeboren. Also wer einem Kind mal, oder wenn du als Kind mal ein Spielzeug bekommen hast, ein cooles Spielzeug oder ein Lolli oder ein Eis und danach haben deine Eltern gesagt, so jetzt kannst du mir das wieder zurückgeben, du kannst das loslassen. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr gemacht habt, aber der Dezibelfaktor kam so eher so von einem Düsenjet gleich, wenn das wieder zurückgegeben werden musste oder losgelassen werden musste. Und so ist es auch oftmals bei uns, wenn es darum geht, auch oft bei Gott, wenn es darum geht, dass wir was loslassen sollen. Loslassen ist ein Austausch zwischen unserem alten Leben und unserem neuen Leben. Es ist das zwischen deinen Plänen und Gottes Plänen. Und ich glaube, die Erfahrung hat wahrscheinlich schon jeder gemacht, die stimmen nicht immer überein. Also ich finde das mega cool, wenn meine Pläne auch Gottes Pläne sind, wenn sich das im Nachhinein so rausstellt. Aber oftmals sind die so ein bisschen divergierend, das Ganze. Denn Gott hat einen perfekten Plan für uns, für jeden von uns. Loslassen sollten wir alles, was uns eigentlich eh nichts bringt. Das hört sich jetzt noch so leicht an, oder? Aber ich nenne mal so ein paar Beispiele, zum Beispiel Nichtvergebung. Das kennt vielleicht jeder. Dass man, oder wenn man nachtragend, alles nachtragen bei einem alle, oder beleidigt sein, bin ich so das Paradebeispiel dafür. Ab und zu mal spiele ich so die, in Deutschland nennt man es die beleidigte Leberwurst. Oder aller Neid und Eifersucht sollte man loslassen. Alle Rebellion, aller Stolz, alle Feigheit, aller Unglaube und alles Misstrauen. Das sind nur so einzelne Beispiele. Ich glaube, es gibt noch ganz viele. Manchmal wissen wir auch vielleicht falsche Glaubensüberzeugungen oder Gewohnheiten, Süchte, die wir haben, Einstellungen, Beziehungen oder auch einen Job aufgeben oder loslassen. Nur so sind unsere Hände leer und wir können wieder empfangen. Wenn wir uns da festklammern, Sandra hat eben so das schöne Beispiel gebracht mit dem Baumstamm, wenn wir den Baumstamm nicht loslassen, werden wir nie frei sein, werden wir nie diesen Rettungsring greifen können, der direkt neben uns liegt. Gott redet auf unterschiedliche Art und Weise zu uns. Wenn wir in der Bibel lesen, gibt uns Gott so die Leitplanken dafür, oder? Auch eben, wie Sandra das so schön gesagt hat, mit den 10 Geboten, also die sie nochmal hatte. Wenn wir beten, bekommen wir manchmal Antworten, manchmal auch nicht. Aber wenn wir darum beten, ist die Frage, sind wir wirklich bereit, auch Gottes Stimme zu hören? Also manchmal bete ich das vielleicht nur, aber ich will es gar nicht, dass er mir darauf antwortet, in irgendeiner Form. Und Gottes Stimme zu hören, damit er uns korrigieren kann, damit ein Austausch mit unserem Vater stattfindet. Das wäre eigentlich das. Ich werde jetzt das Vaterunser beten, aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Das ist nach einer Idee von Clyde Hearing. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Es ist ein bisschen humorvoll, trotzdem tiefgründig. Also nicht falsch verstehen, wir wollen hier keine Blasphemie oder sowas betreiben, sondern wirklich einfach mal das Vaterunter aus einer anderen Sicht beleuchten. Also, ich mache das mal schwarz. Genau. Also, dann gehen wir mal ins Gebet. Vater unser, der du bist im Himmel.
Ja.
Unterbrich mich nicht, ich bete.
Aber du hast mich doch angesprochen.
Ich habe dich angesprochen? Eigentlich nicht. Das beten wir ebenso. Vater unser im Himmel.
Da, schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht's?
Geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Was soll ich ernst meinen?
Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst? Was bedeutet das denn?
Es bedeutet, meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das wissen?
Es bedeutet, dass du mich ehren willst, dass ich dir einzigartig wichtig bin, dass dir mein Name wertvoll ist.
Aha, ich verstehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Tust du das wirklich?
Was, dass dein Wille geschieht? Natürlich. Schau mich an. Ich gehe in Gottesdienst, ich spende, ich tue Gutes, ich bin lieb zu anderen Menschen.
Ich will mehr. Dass dein Leben in Ordnung kommt, dass deine Angewohnheiten, mit denen du anderen auf die Nerven gehst, verschwinden, dass du von anderen her und für andere denken lernst, dass anderen allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, auch dein Vermieter und dein Chef. Ich will, dass Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Trauernde getröstet und Gefangene befreit werden. Denn alles, was du diesen Leuten tust, tust du dann für mich.
Warum hältst du das ausgerechnet mir vor? Was meinst du, wie viel steinreiche Heuchler es in den ganzen Kirchen gibt? Schau dich doch um in der ganzen Landschaft hier.
Entschuldige, ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Herrschaftsbereich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein.
Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt mal weiterbeten? Unser tägliches Brot gib uns heute.
Du hast Übergewicht, mein Lieber. Deine Bitte beinhaltet die Verpflichtung, etwas dafür zu tun, dass die Millionen Hungernden dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und dein Arbeitskollege?
Ich hab's geahnt. Jetzt fang doch nicht damit an. Du weißt doch, dass er mich öffentlich blamiert hat. Dass er mich jedes Mal dermaßen arrogant gegenübertritt und dass ich schon wütend bin, bevor der überhaupt die Tür aufmacht. Und seine herablassende Bemerkung äußert. Das weiß er auch. Er nimmt mich als Mitarbeiter nicht ernst. Der Typ tanzt mir einfach auf der Nase herum. Der Typ ist...
Ich weiß, ich weiß. Und dein Gebet?
Ich meine es nicht so.
Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Abneigung herumzulaufen?
Nein, es macht mich eigentlich eher krank.
Ich will dich heilen. Vergib ihm doch und ich vergebe dir. Dann sind Arroganz und Hass seine Sünde und nicht deine.
Ich weiß nicht, ob ich das überwinden kann.
Ich helfe dir dabei.
Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen.
Nichts lieber als das. Meide bitte Personen oder Situationen, in denen du versucht wirst.
Wie meinst du das?
Du kennst doch deine schwachen Punkte. Unverbindlichkeit, Finanzverwaltung, Aggression, Erziehung. Gib dem Versucher keine Chance.
Puh, ich glaube, das ist das schwierigste Vaterunser, was ich jemals gebetet habe, aber es hat zum ersten Mal was mit meinem alltäglichen Leben zu tun.
Schön, wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, aufrichtig zu beten, mir nachzufolgen und dann das zu tun, was mein Wille ist. Wenn sie merken, dass ihr Wirken für das Kommen meines Reiches sie letztlich selbst glücklich macht.
Die Person dort wollte eigentlich einen guten Willens das Vaterunser abspulen, wie wir das so schön sagen, und hat sich unversehens in einem kritischen Dialog mit Gott wiedergefunden. Und Gebet ist also immer ein Gespräch mit unserem Schöpfer, also immer mit unserem Vater. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein sprechender Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du mich liebst und mit mir redest. Bitte hilf mir dabei, deine Worte auch zu verstehen. Ich will alles loslassen, was mich davon abhält, dein Reden zu hören. Alles Misstrauen, alle Angst, alle Zweifel, allen Unglauben, alle Bitterkeit. Bitte hilf mir, dir ganz zu vertrauen und mich auf deine Weisung für mein Leben einzulassen. Bitte zeige mir auch, wo Sünde mich noch daran hindert, deine Worte zu verstehen. Und dann mach mich ganz aufmerksam auf dein Reden und lehre mich mehr und mehr, deinen Worten gehorsam zu sein. Ich will dich hören, lieber Vater, weil du Worte des ewigen Lebens hast und ich nirgendwo sonst hingehen will als zu dir. Danke für deine Geduld mit mir und für dein wiederholtes Sprechen, wenn ich es nicht verstehe. Du bist gut und gerecht und gnädig. Danke, dass ich zu dir kommen darf. Amen. Ich möchte euch ermutigen, in dem jetzigen Worship-Teil, den der Rolf und der Leon zusammen machen, einfach mal nachzudenken, Dinge loszulassen, um den Rettungsring von Jesus zu greifen.